gibst.
Okay, ein paar Minuten habe ich. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ihr mir zuhören wollt und dass ich hoffe, dass ihr das was mit anfangen könnt. Also, dass das Thema heute Abend, ihr habt ja die Zettel bekommen, Teenager an die Macht. Also ich habe vermutet, dass die meisten denken, Greta Thunberg ist gemeint. Aber nein, war nicht. Es ist ja schon verraten worden, es soll der David sein. Und das ist natürlich jetzt, da muss ich euch jetzt mit der nächsten Überraschung konfrontieren. Also, dass wir hier Geschichten verhandeln, die jetzt 3000 Jahre alt sind. Da kann ja einer sagen, habt ihr da eigentlich eine richtige, brauchbare Idee gehabt oder habt ihr nur gesponnen? Und ich treibe das jetzt auf die Spitze, indem ich Folgendes mache. Ich möchte eine Szene aus der Bibel lesen, die ist 3000 Jahre alt. Und da kommt genau das vor, wie David ein Teenager war und die Karriere als König begann. Und ich will mal vorweg eins sagen. Ich lese das jetzt, aber ich will das vorweg sagen. Meine Erfahrung mit diesem Buch ist nicht der Goldschnitt und so, sondern dass, wenn man die Bibel liest, man über lang oder kurz entdeckt, da komme ich selber drin vor. Merkwürdig, vielleicht weiß ich nicht, was Ihre Erfahrungen damit sind, ob Sie sich überhaupt sowas vorstellen können, aber ich sage Ihnen, das Spannende an diesem Buch ist, dass der lebendige Gott, der dieses Buch verursacht hat, auch heute lebt. Und wenn Menschen dieses Buch lesen, dann passiert es, dass sie plötzlich an irgendeiner Stelle entdecken, das ist meine Geschichte. Dafür haben wir gebetet für diesen Abend. Das glaube ich. Das habe ich in meinem Leben hundertfach und tausendfach erlebt, für mich selber und für andere. Deshalb rechne ich und hoffe ich darauf, dass ihr das heute Abend auch erlebt. Und an diesen Abenden, wir haben ja einige Abende, das ist auch eine schöne Sache daran, dass man ein paar Schritte miteinander gehen kann. Und nicht alles an einem Abend machen muss, sondern so. Also ich lese das einfach mal. Das steht auf Seite 301 im Alten Testament, wenn man vorne blättert. Das ist im sogenannten ersten Samuel-Buch. Samuel war einer der Propheten Gottes, einer der Männer, durch die Gott gesprochen hat, auf eine merkwürdige Weise sehr direkt und sehr richtig rein. Manchmal Sachen hat er sagen müssen, die den Leuten überhaupt nicht gepasst haben. Und ich lese. Ich werde das nicht alles erklären können heute Abend, weil ich habe ja nur 20 Minuten. Und da müsst ihr durch, dass ich manches einfach liegen lasse, aber ich habe ein paar Dinge, die würde ich gerne unterstreichen und da hoffe ich, dass Sie das begreifen können für sich. Und der Herr, das ist der lebendige Gott, Jahwe, sprach zu Samuel, das ist der Prophet. Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Gott hatte diesen Saul auch berufen und zum König gemacht, er hatte Mist gebaut. Der hatte besser gewusst, das ist immer unser Problem, dass wir es besser wissen als Gott. Dass wir selber Chef im Ring sind, dass wir selber sagen, wie ich glücklich werde, weiß ich selber. Ich brauche keinen Gott. Diesen ganzen frommen Kram brauche ich nicht. Das ist sowas wie menschlich von Anfang an gewesen. Ich weiß es besser. So, und er wusste es auch besser und hat alles versaut. Sein eigenes Leben, aber nicht nur sein eigenes Leben, sondern er war verantwortlich für ein ganzes Volk und das hatte er vermasselt. So, und das war eine traurige Geschichte, die ist aber nicht die unsere. Und der Samuel war so traurig darüber, er hat gelitten darunter, dass so Leute etwas so vor die Wand fahren können und andere werden das Opfer davon. Und deshalb sagt Gott zu ihm, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl. Was ist das? Ein Kuhhorn oder sowas. Irgend sowas. Mit Öl. Und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Also dem Isai, der in Bethlehem, Stadt Bethlehem, das ist so etwa 10 Kilometer südlich von Jerusalem, wohnt. Denn unter seinen Söhnen hab ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, Gebet ist Gespräch mit Gott. Wie kann ich hingehen? Saul, der König Saul, wird es erfahren und mich töten. Der denkt, das ist Hochverrat, der holt einen anderen jetzt. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Also eine Kuh zum Schlachten dann als Brandopfer. Und du sollst Isai zum Opfermahl einladen. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst. Also das war im Alten Testament immer ein Zeichen, Israel, mit Öl salben wurden Könige, Propheten und Priester. Leute, die eine besondere Aufgabe von Gott bekamen. Und was das mit dem Salben bedeutet, daran nicht Pomade in Salben, wie wir heute haben, gibt es ja so Gelingshaar, das war nicht wegen der schönen Frisur, sondern es hat eine Bedeutung, das kriegen wir gleich, das ist ganz einfach zu verstehen. Du sollst Isai zum Opfermahl leiten, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten, also die Regierenden der Stadt, und gingen ihm entgegen. Ich dachte, das bedeutet ganz bestimmt nichts Gutes. Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach, ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn, also Gott, dem lebendigen Gott, zu opfern. Heiligt euch, also bereitet euch dafür vor und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte, er bestimmte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als Opfer hieß, da wurde eine Kuh geschlachtet, Teil wurde verbrannt und das Rest aß man in einer feierlichen Mahlzeit miteinander. Als sie nun kamen, also der Isai und seine Söhne, als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, tatsächlich, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Also das ist der, der zum König bestimmt ist. Aber der Herr sprach zu Samuel, Gott spricht zu ihm, sodass er es innerlich hört. Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab, das war der zweite Sohn, und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach, der Herr, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er sprach aber, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Jungs alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste. Sieh, der erhütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin, ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn, der Geist Gottes, geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das ist keine Margarine, sondern das war der Ort, wo der Samuel wohnte. Dann sagen Sie vielleicht, was geht uns so eine alte Geschichte an? Ich habe das gesagt, das Geheimnis der Bibel ist, dass wir in den Geschichten vorkommen. Seht, die Bibel beschreibt diese ganze große Lebensgeschichte, in der wir alle vorkommen, von der Schöpfung an. Und sie verschweigt nicht, dass die Menschen dann den ganz großen Bruch mit Gott gewollt haben. Sie haben gesagt, wir wollen nicht nur Geschäftsführer sein, Wir wollen Eigentümer sein, sein wie Gott. Wir bestimmen unser Leben selber. Gott kann uns helfen, wenn er will, aber wir sind die Bosse. Und dann fängt das ganze Elend dieser Welt an. Dieser Riss. Menschen wissen es besser. Und der Bruch zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Und die Menschen zerstören ihr Leben und gegen den Brudermord, eine Eskalation des Bösen passiert. Die Bibel beschreibt das nüchtern, brutal zum Teil, wie es zugeht in der Welt. Aber du brauchst nur Nachrichten anzugucken, weißt du Bescheid. Bis heute ist nichts anderes. Gott gibt nicht auf. Er fängt dann mit dem Abraham an und sagt, du, aus dir will ich ein Volk machen und in dir möchte ich segnen alle Geschlechter auf der Erde. Und dann gibt es eine lange, mühevolle Geschichte. Aus diesem Abraham wird langsam nach vielen Hindernissen das Volk Israel. Und es geht auf und ab. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlimme Zeiten. Sie kommen in die Sklaverei, sie kommen wieder raus, Mose. Und es gibt dann, sie werden geführt in ein versprochenes Land. Es sieht so verheißungsvoll aus. Sie versemmeln alles, sie wissen es immer besser. Wenn du die Bibel liest, wird er merken, dass Gott sucht es, sucht Wege mit seinen Menschen. Sie wissen es immer besser und sie versauen alles, was Gott ihnen schenkt. Er gibt nicht auf, er macht immer weiter. Und was wir hier erleben in dieser Geschichte, ist eine typische Geschichte, wo in einer Situation, in der die Menschen alles verbockt haben, Gott sagt, ich fange wieder neu an. Der Apostel Paulus, der später, nachdem Jesus gekommen ist, der dann für uns alle die Tür geöffnet hat und gesagt, du, ich fange mit dir neu an. Der hat einmal gesagt, pass mal auf, was vorher im Alten Testament geschrieben ist, diese alten Geschichten, die sind geschrieben, damit wir Geduld lernen, belastbar werden und ermutigt Trost finden. Das ist eine Hoffnungsgeschichte. Du sollst Gott kennenlernen, dass er immer wieder anfängt, wo wir alles versemmelt haben. Und er fängt auf eine Weise an, dass einem Hören und Sehen vergeht. Und das ist der erste Punkt, den ich unterstreiche hier. Gott hat eine merkwürdige Elite. Er wählt aus. Elite, das ist Auswahl. Elite. Da sagen wir, Elite ist immer die Besten. Die Tüchtigsten, die Starken, die Reichen, die Erfolgreichen. Das sind die besten Elite. Gottes Elite? Das ja. Er lässt sie antreten. Israel ist das also 8 Söhne. Den 8. der hat er ganz vergessen. Der zählt überhaupt nicht. Der war noch gar nicht auf der Welt. Da ist er schon vor lauter Minderwertigkeitskomplexe im Kanaldeckel verschwunden. Der war weg. Er kam gar nicht vor. Er zählte einfach nicht. Aber die anderen, einer doll wie der andere, marschieren in dieser Parade davor und fallen durch und fallen durch. Und der, den sie alle nicht auf der Rechnung haben, der sagt, der muss rausgepult werden, richtig. Komm, nichts geht hier weiter, ehe der nicht kommt. Dann kommt da so ein Junge, so ein Teenager. Und dann sagt Gott dem Samuel, der ist es, mit dem will ich meine Geschichte weiterführen. Seht ihr, das ist, durch die ganze Bibel geht das. Der Paulus hat dann später, Jahrhunderte später, als er in einer Stadt in Korinth angefangen hat und Menschen zum Glauben gekommen sind, die sich nie denken konnten, dass sie mal mit Jesus leben würden. Ich weiß ja nicht, was ihr so denkt, was sie so denken. Es ist immer so gewesen, dass Leute plötzlich bei Jesus dran sind, die sich nie geträumt haben, dass dieser Jesus mal die Schlüsselfigur seines Lebens wird. Ihr gesagt, ich bin ja nicht doof. Und dann hat er denen geschrieben, guckt euch doch mal an eurer Gemeinde. Nicht viele mit Doktortitel, nicht viel Bedeutende. Gott hat das, was gering ist in der Welt, erwählt. Das ist eine Elite. Das ist sein Prinzip. Er hat ein besonderes Herz für Menschen, die den Eindruck haben, ich bin nicht wichtig. Wie schön war das, was Salomo vorhin gesagt hat. Und wenn man sich dann hier so Klavier spielen hat, Und denkt, kann doch nicht wahr sein, was diese Frau hier erzählt. Und da haben wir doch heute Abend schon diese ganze innere Not, die wir alle kennen, hier präsentiert bekommen. Diese Hölle in unserem Leben, dass das, was außen ist, alles gestunken und gelogen war und die Leute gar nicht wissen, wer wir wirklich sind. Und wir nicht mal den Mut haben, in den Spiegel zu gucken und sagen, wer bin ich eigentlich? Auf mich kommt es nicht an. Und viele schmeißen ihr Leben dann auch weg. Auf mich kommt es nicht an. Und deshalb, die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite hat nur einen einzigen roten Faden, dass Gott auf 1000 verschiedene Weisen sagt, du bist mir wichtig, du bist mir wichtig. Gott wird Mensch und stirbt am Kreuz und verblutet für uns, damit jeder von uns kapiert. Wir sind Gott den letzten Blutstropfen von Jesus wert. So viel bist du wert, was auch immer du gemacht hast. Das ist das eine. Das ist die Elite Gottes, eine merkwürdige Elite. Und dann dieser Durchblick Gottes. Also früher kannte man Röntgen. Ja, heute hat man MRT. Ich weiß nicht, ob das schon mal so durchgeschoben worden ist. Passiert ja, ne? Ich weiß nicht, ob das sicher ja auch. Oder CT und was es da so alles gibt. Das ist ganz geheimnisvoll. Was da durch und zum Schluss hast du da so Bilder. Kannst alles sehen, was da im Körper so ist, was man von außen gar nicht sehen kann. Ja, das ist medizinisch, ist das eine Wahnsinnshilfe. Aber hier passiert es. Da kommen diese Paradebengels da vorbei. Und dann sagt Gott, und der Prophet Samuel muss es weiter sagen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, er sieht die Fassade, Gott aber sieht das Herz an, er schaut durch. Und das ist nicht nur die Pumpe gemeint, die man beim MRT dann sehen kann, oder die Knochen beim Röntgen, sondern das ist das Steuerzentrum des menschlichen Lebens, das Herz, wo die Entscheidungen fallen, wo die wichtigsten Gedanken gedacht werden, wo die stärksten Gefühle Antriebe sind, das ist das Herz, ganz innen. Er schaut es an, er sagt, wer du wirklich bist. Ich weiß nicht, wie ihr das hört. Ist das eigentlich, wenn man sagt, Gott schaut durch, er hat diesen MRT-Blick, ist das etwas, was du bedrohlich hörst, oder ist das etwas, was den Mut macht. Es kann beides sein. Ich kenne das in meinem Leben, dass ich erschrocken bin, habe gesagt, manchmal bin ich froh, dass die Leute nicht gucken können, was sich hinter meiner Stirn abspielt. Ich weiß auch nicht genau, ob wir es in dieser wunderschönen Saal miteinander lange aushalten würden, wenn jeder wüsste, was der andere mal hier gedacht hätte, hier hinter. Da denke ich mir, manchmal ist schon gut, dass da keine Glasscheibe ist. Wozu wir alles fähig sind, in unseren Gedanken, Wünschen und Gefühlen. Das kann schrecklich sein. Das ist eine Mördergrube. Ist das abschreckend? Aber das ist für mich sowas wie ermutigend. Hey, sage ich, dass ich sicher sein kann, alle werden sich ekeln, abwenden von mir, wenn sie wüssten, was ich mal gedacht habe in meinem Leben. Und zu wissen, mein Schöpfer schaut mich mit den Augen von Jesus an, der für mich am Kreuz gestorben ist und den er auferweckt hat, der lebt und regiert in Ewigkeit. Und nichts in meinem Leben ist vor ihm verborgen und er muss nicht kotzen. Er kennt meine bösesten Dinge und Weintränen der Liebe, weil er weiß, es ist meine Not. Es ist meine Not. Und ich bin ihm so kostbar. Weißt du, das macht mir Mut. Er ist die Einzige, bei dem ich wirklich, ich habe nur wenige Menschen kennengelernt, bei denen ich auch so ehrlich werden konnte. Ich war so dankbar, dass ich dann Freunde gefunden habe, die so von diesem Jesus geprägt wurden, zu denen ich auch so Vertrauen haben konnte und das ganze Elend meines Lebens aussprechen könnte, meine Lüge und alles Böse. Ohne dass ich Angst haben musste, die werden mich fertig machen, die werden das ausnutzen, mich bloßgestellt, dann werde ich in den Dreck gezogen, dann werden sie mich nicht mehr wollen, sondern sie werden mit mir weinen. Und das tun wir unter den Armen des Gottes, der in Jesus die Arme ausbreitet und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde und kaputt seid. Ich will euch Ruhe geben. Komm. Verstehst du, deshalb, das ist so wohltuend, zu wissen, da schaut einer durch. Der lässt sich weder blenden von meiner Angeberfassade, von der Show, die ich abziehe, mit denen ich andere bluffe, da lässt er sich nicht von impolieren. Er schaut durch. Er lässt sich auch nicht anekeln und abschrecken von dem Widerwärtigen, das in meinem Leben auch ist. Er sieht mein Herz an. Das ist der Blick des gekreuzigten Jesus. Ich sage dir, das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Und dann nimmt er, sieht er diesen Jungen, den keiner für wert geachtet hat, dass er jetzt eine Rolle spielen sollte. Und dann, was passiert? Jetzt kommt die Pomade. Er geht nicht auf den Jungen, muss man jetzt mal schön frisieren und so heute, sondern sage ich dir, die meisten von euch muss man ja gar nicht mehr probieren, frisieren, sondern nur noch Staub putzen. Ne? Das ist ja die richtige Männermode von heute, ist ja, dass wir das alles ganz pflegeleicht haben. Aber ne, auch nicht, die anderen haben tolle Locken, das braucht man, da gibt ja gute Mittel dafür. Nein, das ist nicht gemeint. Das Öl, das war ein Bild für Gottes Geist. Das heißt hier am Schluss hieß es hier auch, er salbte ihn und der Geist Gottes geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Was passiert das? Gott sagt nicht, komm, du machst jetzt mal und ich will, dass du was machst, sondern er erfüllt ihn mit der Schöpferkraft Gottes selbst. Das ist der Geist Gottes. Geist Gottes, das ist nicht ein Haufen frommer Gedanken, sondern das Symbol mit der Salbung mit dem Öl sollte sagen, so materiell, wie dieses Öl jetzt deinen Kopf berührt, so wird Gott dein Leben erfüllen. Der den Himmel und die Erde geschaffen hat, schau in die Natur, sieh, welche Schöpferkraft da ist. Diese Schöpferkraft kommt in dein Leben. Seht nur, in der Geschichte des Alten Testamentes, damals im Volk Israel, war das die Ausnahme. Und dann kommt Jesus, stirbt für uns und öffnet diese Möglichkeit für alle. Und dann passiert es nach seiner Auferstehung und nachdem er zur Rechten Gottes erhöht ist, am Himmelfahrtstag, passiert Pfingsten. Und da gießt Gott den Geist, seinen Geist aus und sagt, das gilt jetzt für alle, die ihr Herz Jesus öffnen. Die sollen nicht nur neue Vorsätze fassen, die auch wieder den Bach runtergehen. Ich will euch gebrauchen. Und ich will euch füllen mit der Kraft meiner Schöpferkraft, der Kraft der Liebe, die der Geist Gottes, eine Antriebskraft, die uns vorwärts bringt. Das war nicht nur an diesem Augenblick, sondern es heißt und weiterhin. Es war erst der Beginn eines langen Lebens mit vielen schwierigen Aufgaben. Seht, diese Überraschung wünsche ich jedem von euch. David hat nicht erwartet, dass er eine Rolle spielen sollte an diesem Tag. Die Leute, die verantwortlich waren, haben nicht gedacht, dass da was passieren könnte. Es war alles überraschend. Das ist sehr befreiend für uns zu wissen, sodass jeder, der den Eindruck hat, für mich ist hier heute nichts dran, das ist nicht mein Thema, bin mal hier dran, ich weiß nicht, warum sie hier sind und was sie erwarten. Er will uns immer überraschen. Es ist immer eine Überraschung, wie Gott wieder anpackt. Und vielleicht merken Sie es, dass ihr ihr Herz längst berührt. Und dass dieser Wahnsinnsdurchblick der Liebe Gottes dein Herz sieht. Und sagt, ich kenne deine Tränen. Ich kenne auch deine Lebenslüge. Ich kenne auch die Show, die du abziehst. kämpfe gerade um einen jungen Mann, der meinem Herzen sehr, sehr nahe ist. Der hat ein Riesenproblem. Und alle wissen es, dass er dieses Problem hat. Nur er selber tut noch so, als ob er es nicht hätte. Er belügt sich und alle anderen belügt er. Weil er sein tiefes Suchtproblem, das er im Augenblick hat, nicht zugibt. Und deshalb keine Hilfe erfährt. Er zerstört gerade seine Familie. Er weiß es immer besser. Er wird zornig, wenn man ihn mit der Wahrheit konfrontiert. Alle wissen die Wahrheit. Alle. Nur er selbst belügt sich. Man meint, die anderen auch belügen zu können. Das funktioniert aber schon längst nicht mehr. Jetzt denken wir hoffentlich. Hoffentlich ist nicht wahr, was so viele Experten sagen, du kannst denen gar nicht helfen. Die müssen richtig in die Scheiße. Bis nichts mehr geht, alles kaputt ist. Erst dann wird der Leidensdruck so groß sein, dass sie sich helfen lassen. Und ich denke, naja, lass es doch ein paar Zentimeter vorher passieren. Dass sie den Blick deiner Liebe spüren. Dass du ihn nicht aufgibst. Ich bete morgens und abends und werde nachts wach und bete für diesen Mann. Noch sind meine Gebete nicht erhört. Aber ich weiß, er braucht diesen Blick von Gott. Er das Herz ansieht und dass du begreifst, er sieht mein Herz an. Und ich bin ihm wertvoll, ich bin ihm wichtig. Und in seinem Angesicht kann ich den ganzen Dreck meines Lebens aussprechen. Ich kann ehrlich werden mit mir. Ich kann Verantwortung übernehmen für mich. Ich kann ihm sagen, Herr, du weißt, was ich angerührt habe. Und dass ich keine Kraft habe und wenn du das willst, dass es neu anfängt, dann schaff das Wunder. Dann lass mich erfahren, dass es nicht nur Sprüche sind, dass dein Geist ein Leben erfüllt und einen Antrieb gibt und ein Leben neu blüht, das nur noch Asche war. Ich weiß, ich kenne euer Leben nicht. Wir begegnen euch heute Abend hier zum ersten Mal. Ich traue mich nur so zu reden, weil ich weiß, ich rede von diesem Jesus, der uns alle kennt, ehe wir aus dem Mutterleib gekommen sind. Und in diesem durchdringenden Blick seiner Liebe werden wir genesen, wenn wir nicht weglaufen. Wir wollen heute Abend keine Kurzschlüsse machen. Wir haben sehr merkwürdige Bedingungen jetzt in dieser Zeit hier. Ich finde das toll, dass wir so viele von euch hier gekommen sind. Ich habe x Wochen im letzten halben Jahr gehabt in Österreich und in Deutschland, in großen Sälen. Die durften alle nicht stattfinden. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Abende, dass das möglich ist hier. So, und deshalb habe ich das Vertrauen, dass Gott irgendetwas vorhat mit uns in diesen Tagen. Und jetzt seht zu. Seht zu, was daraus wird. Wenn du sagst, ja, was soll ich tun? Ich sage, ich weiß nur eins, dass der lebendige Gott, dass Jesus, der lebendige, auferstandene Herr, sich danach sehnt, dass jeder von uns ihm eine persönliche Antwort gibt und sagt, ja, Herr, ich habe endlich verstanden. Du hast mich geschaffen. Du hast mich erhalten, du hast mich nicht losgelassen in all diesen Jahren, die so gut oder schwer oder schlecht waren. Hier bin ich. Sieh mich an. Mach was aus meinem Leben. Ich will dir vertrauen. Glaub nur ja nicht, dass er dich vergewaltigen wird. Er wird dich nicht überrollen wie ein Panzer. Er wird dich nicht manipulieren. Er wird dir den Raum öffnen, er wird die Arme öffnen, er wird dich bitten und warten, dass du Ja sagst und dein Leben öffnest und vor ihm ehrlich wirst und die ganze heilende Kraft seiner Liebe erfährst. Vergebung der Sünden, nennt die Bibel das. Die Macht des Teufels und des Todes wird gebrochen. Und dein Leben wird erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Der stellt dich in eine Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, die alle diese gleiche Geschichte haben. Deshalb erzählen wir solche Geschichten. Es ist alles so unterschiedlich, aber wir leben alle von diesem gleichen Typ, Jesus. Nur von ihm. Und das verbindet uns sehr. Und so hacken wir uns unter und stützen uns gegenseitig auf dem Weg mit ihm. In den Niederlagen und Siegen. In den dunklen Tagen, in den hellen. Wisst ihr was? Das Tollste an Jesus ist, dass wir nicht nur über ihn reden, sondern auch mit ihm reden. Darf ich das tun? Und wenn ihr wollt, hängt euch, klingt euch ein in das, was ich ihm jetzt sage. Jesus, du kennst jeden von uns. Und ich bitte dich jetzt, dass du das, was ich jetzt gesagt habe, von dir an jedem von uns wahr machst. Dass hier keiner im Raum ist, denn ich spüre, dass du liebst und dass du in Augen der Liebe ihn anschaust. Die Wunden kennst, die Schmerzen kennst, die Sehnsüchte kennst, die Sünden kennst. Du alles getragen hast am Kreuz. Ich bitte dich jetzt, dass du den Raum der Freiheit schenkst. Dass viele meiner Freunde hier in diesen Tagen und Nächten ihr Leben für dich öffnen. Ich glaube dir, Herr, dass du uns hörst. Amen. Amen.